Gott ist König. Das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes. Und das ist ja erstmal eine sehr neutrale Aussage. Ja, es ist einfach eine Feststellung. Gott ist halt eben ein König. Und jeder von uns hat natürlich erstmal ein ganz anderes Bild von einem König in seinem Kopf. Aber man stellt sich einen Herrscher vor auf einem Thron mit einer Krone. Der eine hat vielleicht in seiner Kindheit von bösen Königen gelesen und denkt vielleicht erstmal an etwas Negatives. Andere haben von guten Königen gelesen und haben sofort etwas Positives bei dem Begriff König im Kopf. Und wir wollen uns heute anschauen, was sagt denn unser Psalm 145 darüber aus, was Gott für ein König ist. Denn dass er ein König ist, ist vielen von uns bekannt. Das schockt uns nicht. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Aber heute geht es darum, sich diesen König ein bisschen genauer anzuschauen. Welche Eigenschaften hat er? Was tut er? Und leider bin ich nicht der Matthias Ackermann. Und ich hoffe, dass ich ihn einigermaßen angemessen vertreten kann und auch das weitergebe, besonders auch an euch Täuflinge, ja, was er auch so im Sinne hat. Vielleicht schaut er auch zu und kontrolliert mich, ob ich das richtig mache. Und wir schauen uns jetzt mal diese Aussagen ein bisschen genauer an. Dieser Psalm ist von David. Er war König von Israel. Wir hatten in den letzten Gottesdiensten auch den ein oder anderen Psalm schon mal von ihm unter die Lupe genommen. Und David fängt an mit den Zeilen: Ich will dich preisen, mein Gott, o König, und deinen Namen immer und ewig rühmen. Ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber was mir aufgefallen ist, als ich gestern mir diesen Psalm dann angeguckt habe, ist, dass hier steht, ich will dich preisen. Da steht nicht, ich muss das machen, ich darf das machen oder jetzt ist gerade die Lobpreiszeit, die Anbetungszeit, sondern es steht, ich will dich preisen. Und das Wort bedeutet, David hat einen inneren Drang, es ist sein innerster Drang, Gott zu loben und zu preisen. Und was bedeutet das? Wann verspürt man denn manchmal so einen ganz tiefen inneren Drang, etwas jemand anderem zu sagen oder irgendwie weiterzugeben? Bei mir ist es so, bei einigen von euch, die vielleicht auch Kinder haben, man ist ja begeistert von seinen Kindern, die sind ja besonders süß. Und wenn die etwas ganz Tolles machen, man freut sich unglaublich oder die sind bei irgendetwas gerade besonders süß. Zumindest bei mir ist es so, dann ist es schwer, es zurückzuhalten, dem Kind irgendwie einen Kuss zu geben. Man muss dem dann nehmen und küssen und knuddeln, man muss dem Ausdruck verleihen. Das kann man nicht einfach so in sich drin behalten. Und dann hat man so diesen inneren Drang, das ist ja so sogar eine Befriedigung, wenn man dann seinem Kind ein bisschen abgeküsst hat. Und das ist auch das, was David hier meint. Es ist sein Drang, er muss das machen. Er kann es nicht in sich behalten, er muss es rauslassen. Und der erste Punkt ist, wir haben einen König, der begeistert. Denn David hat diesen inneren Drang, diesen Lobpreis an Gott Ausdruck zu verleihen, in diesem Psalm zu schreiben, weil er von Gott begeistert ist, weil er Passion hat, weil er Leidenschaft hat für Gott. Niemand hat gesagt, ach, jetzt ist es 10 Uhr morgen, Gottesdienst, jetzt machen wir das mal. Er denkt in seinem Alltag über Gott nach. Er guckt sich Gottes Wesen an, seine Eigenschaften, so wie ich ja meinen Sohn angucke und beobachte, wie er spielt. Und dann ist er so begeistert, dass er das rauslassen muss. Er kann das nicht in sich behalten. Und wir sehen, David hat eine Passion, eine Leidenschaft für Gott, weil er begeistert ist von diesem König. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn die größte Leidenschaft, die ich in meinem Leben habe? Was ist die größte Leidenschaft, die du in deinem Leben hast? Was treibt dich an? Wenn man jung ist, hat man noch viele Ideale, man hat auch viele Hobbys. Ich habe auch viele ausprobiert, von Fußball, Snowboarden, Skateboarden, Musik machen. Und überall hat man dann ja so einen Antrieb, weil man hat Leidenschaft für die Sache. Niemand muss zu mir kommen und sagen, hier, üb mal Gitarre. Sondern ich wollte das, ich hatte diesen inneren Trieb. Antrieb, weil Leidenschaft für die Sache. Und dann natürlich auch, klar, für Gemeinde, auch eine Leidenschaft von mir gewesen, auch in der Jugendzeit gerne da mitgemacht. Und viele von euch haben das bestimmt auch erlebt, dass ihr in der Jugendzeit ein Hobby hattet, wo ihr danach verrückt wart, wo ihr Leidenschaft für hattet. Aber im Laufe des Lebens wird man älter, die Verantwortung wächst, die Aufgaben wachsen. Und mein Eindruck ist, auch wenn ich mich selber beobachte, es ist so diese Passion, diese Leidenschaft für Dinge geht so ein bisschen zurück. Und man funktioniert aufgrund von Verantwortung, von Aufgaben, von Pflichtgefühl. Und das ist ja auch nicht falsch, das ist ja nicht verkehrt, das ist ja auch sehr wichtig. Aber was ich hier bei David beobachte, ist, er war ja auch König, da kann man sagen, das ist schön, der sitzt auf dem Thron, hat Angestellte, aber er hatte auch eine sehr, sehr große Verantwortung. Ich will nicht in seine Haut stecken, wenn das Nachbarland angreift und er ist in Unterzahl, dann hat David auch Verantwortung für viele Menschen und das war für ihn nicht immer leicht. Das hat ihm Sorge bereitet. Aber David ist nicht von Gott so begeistert, weil er sagt, ach Gott, schenkt mir so tolle Umstände, sondern er ist von Gottes Wesen, von seinen Charaktereigenschaften begeistert. Und das ist seine Passion, das ist seine Leidenschaft. Und ich habe mir diesen Vers angeguckt und habe mir gedacht, ja, was kann ich denn für mich aus diesem Vers rausziehen und was kann ich vielleicht den Täuflingen heute mitgeben? Und ihr habt auch eure Hobbys. Der David schraubt gerne leidenschaftlich an Autos und repariert die bei die Guna. Der Benny ist gerne outdoormäßig unterwegs, zeltet nachts im Wald. So Dinge, die ich mich nicht mal heute traue. Oder die Amy geht gerne reiten. Und ihr habt Leidenschaft für verschiedene Dinge. Aber es kann passieren, ja natürlich, dass das irgendwann weniger wird. Aber dass man da nicht einfach nur so vor sich hin vegetiert und so aus Pflicht und Verantwortung sich nur noch durchs Leben schleppt, sagt David folgendes: Ich gucke mir diesen König an und ich bin von ihm so begeistert, er weckt in mir eine Leidenschaft, ich kann sie nicht in mir behalten, ich muss sie rauslassen, ich muss sie weitergeben. Und das ist mein Antrieb für die verschiedenen Dinge in meinem Leben. Das ist für mich der Antrieb, um Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen und vielleicht auch durch Krisen zu gehen in meiner Verantwortungsposition. Und viele von uns hatten vielleicht auch mal eine Passion, eine Leidenschaft für eine Sache und haben die verloren. Und da kann doch mal jeder für sich überlegen und denken, was ist eigentlich meine größte Leidenschaft und warum habe ich die eigentlich verloren? Und wie könnte ich die vielleicht mit der Perspektive auf diesen König nochmal neu entfachen? Also, mein erster Punkt ist, wir haben einen König, der begeistert. Ja, die Untertanen sind begeistert, haben Leidenschaft und Passion, Passion für ihren König. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, wir haben einen König, der mitfühlt. David sagt jetzt in Vers 6, alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden. Also gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden. Dann denken wir so, oh, ein großer Gott mit viel Macht, mit viel Kraft. Und dann heißt es aber im anschließenden Vers 7, mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Stärke, Macht. Nein, da kommt Güte. Jubeln preisen sie deine Treue. Das heißt, hier findet so ein bisschen Marketing statt. Was ist das Markenzeichen von diesem König? Und David sagt, wenn ich an meinen König denke, das erste Markenzeichen, was mir einfällt, ist Güte, ist Liebe und Barmherzigkeit. In Vers 8 heißt es, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen. Und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Ja, und das ist Branding, das ist Marketing, was David hier macht. Er sagt, passt mal auf, das Markenzeichen von meinem König ist Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Wir Menschen denken an eine berühmte Person, sagen wir Cristiano Ronaldo, ist der beste Fußballer mit Lionel Messi. Man denkt aber sofort an Fußball, Sport, Fitness. Heidi Klum, sofort Beauty, Schönheit, Modeling. Und so haben Menschen eben ein Ausdruck für das, was sie stehen haben, Markenzeichen. Und David sagt, das Markenzeichen von meinem König, von meinem Gott, ist nicht in erster Linie die Stärke, ist nicht Macht, ist nicht Größe, ist Gnade, Güte und Barmherzigkeit. Und dann stellt sich die Frage, was ist denn mein Markenzeichen für meine Person, für meine Persönlichkeit? Was sagen denn die Leute als erstes, wenn die über mich nachdenken oder über euch nachdenken? Auf der Arbeit, in der Familie oder in der Gemeinde? Deckt sich da das Markenzeichen mit meinem König und mit mir? Bin ich ein Mensch, der Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung ausstrahlt und auslebt und eine Atmosphäre schaffe, in der Menschen das auch fühlen? Und was ist denn das Markenzeichen unserer Gemeinde hier? Wir sind ja hier viele Christen, viele Menschen, die Jesus nachfolgen, die sagen, Jesus ist mein König, Gott ist mein König und er ist ja der König der Gnade und der Barmherzigkeit. Und dann sollten wir ja das natürlich für das gleiche Marketing stehen. Ne? Ansonsten sage ich, ja, das ist mein König, der ist so, ich bin aber so, ist kein gutes Marketing. Was haben wir als Gemeinde für eine Ausstrahlung? Würden die Leute auch sagen, ja, das Markenzeichen von der EFG Heiker Schiller Straße ist, dass man hier eben Gnade, Barmherzigkeit und Annahme erfährt. Und das sind die Fragen, die mir zu diesem Text und zu diesem Thema eingefallen sind. Mein Lieblingsvers aus diesem ganzen Psalm ist Vers 19. Da heißt es, er erfüllt die Sehnsüchte und die Wünsche derer, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Und warum ist das eigentlich mein Lieblingsvers aus diesem Psalm? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hat ja in seinem Leben Vorstellungen, was will man erreichen? Ja, man will ein Haus haben, man will eine Familie haben, man will vielleicht in seinem Beruf aufsteigen, in der Karriere oder vielleicht auch in seinem Hobby. Und man hat ja immer die Vorstellung, ja, wenn das so ist, wie ich mir es vorstelle, dann bin ich happy, dann bin ich zufrieden in meinem Leben. In den Momenten, wo ich so gedacht habe, ja, eigentlich ist alles gut in meinem Leben, wie zum Beispiel in den Flitterwochen, das ist ja das Schönste, was man so erleben kann, und es ist alles gut, wie man es sich vorgestellt hat, man ist gerade sorglos frei, da verspüre ich eine innere Leere, eine innere Sehnsucht, wo ich denke, es ist schön, was ich jetzt hier habe. Aber wenn man dann da am Strand steht und sieht aufs weite Meer, dann weiß man, das kann doch nicht alles sein. Da muss es noch viel mehr geben, als das, was ich mir jetzt hier vorgestellt habe und dass ich das auch noch erreicht habe. Und so geht es vielen Menschen, zum Beispiel Patricia Kelly von der Kelly Family. Sie sagt in einem ihrer Zeugnisse, wo sie zu Jesus gefunden hat, ich war damals Managerin und hatte die Familie 7 Jahre lang gemanagt. Zusammen mit meinem Vater, ich hatte viel Macht, aber in mir war eine unheimliche Leere. Und wir haben einen Gott, der das sieht und der das mitfühlt. Der sich zu denen, die auch in ihrem Leben viel Leid erfahren haben und die vielleicht aufgrund schlimmer Lebensumstände innerlich aufgegeben haben, wo es hier heißt, die sind gebeugt oder die sind in sich gekrümmt, dass er sich runterbeugt und sagt, ich verstehe deine Emotionen, deine Gefühle und ich kenne auch deine inneren Sehnsüchte. Aber die kannst du nicht alleine erfüllen, indem du das erreichst, was du dir vorstellst. Weil wenn du an dem Punkt bist, wo du hin willst, wirst du wieder diese Leere verspüren. Und unser König fühlt mit uns mit unseren inneren Emotionen und er weiß das, aber er weiß auch, dass nur er ansatzweise diese innere Leere füllen kann. Das kann nichts Materielles auf dieser Welt tun. So haben wir 2 Eigenschaften bis jetzt festgestellt. Einmal ist es ein König, der begeistert, für den die Menschen Passion haben, der seine Untertanen nicht zwingt, so wie das im Mittelalter war, jetzt schreib mal ein Lied für mich, wo ich gelobt werde, wie toll ich bin. Das gab's ja früher, dass man dann auch in den Büchern festgehalten hat, ja, das ist so ein toller König, ja, und da mussten die ja auch dann im Hof vorspielen und vorsingen. Aber das ist nicht so bei David. David hat das in sich von sich heraus, weil er diesen barmherzigen Gott sieht, der voller Gnade ist und mitfühlt. Und es ist eben ein Gott, der unsere Gefühle versteht, uns kennt und mit uns mitfühlt. Der letzte Punkt ist, wir haben einen König, der für immer gerecht regiert. Das steht auch in unserem Text. Dein Reich ist ein ewiges Reich, deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. Unser König ist ein barmherziger König, aber er ist ein König. Und ein König hat nun mal auch Anspruch auf die Dinge, die ihm gehören, die unter seiner Macht stehen, in seinem Herrschaftsgebiet. Und wenn wir sagen, ich will, dass Gott mein König ist, er ist ein barmherziger Gott, ein gnädiger König, aber trotzdem hat er Anspruch auf mein Leben, dass er sagen kann, pass mal auf, in deinem Leben gibt es vielleicht Dinge, die sind nicht okay, die sind nicht in Ordnung. Und dann hat dieser gnädige König das Anrecht darauf, auch mich anzusprechen auf meine Fehler, auf die Dinge, die in meinem Leben schlecht laufen. Das ist auch eine Seite von unserem König. Wenn ich zu ihm gehören will, hat er Anspruch auf mein Leben, darf er in meinem Leben intervenieren. Und dieser König ist aber sehr gnädig und sehr barmherzig, wie wir schon gelesen haben. Er geht mit unseren Fehlern nicht um, wie wir Menschen untereinander damit umgehen, dass er sagt, ja, du, das war schlecht. Das ist nicht in Ordnung, was du machst. Er beugt sich zu uns herab in unsere Fehlerhaftigkeit. Er versteht uns, aber er sagt auch, du bist ein Bürger meines Reichs, du bist mein Kind und deswegen gehörst du auch zu meinem Herrschaftsgebiet und ich darf dir auch mal Kritik aussprechen, aber er tut es liebevoll und barmherzig. Und das werdet ihr auch in eurem Leben erfahren, dass ihr nicht perfekt seid, dass ihr Fehler macht. Und wenn ihr daran denkt, ihr habt einen gnädigen und barmherzigen König, lasst euch auch mal korrigieren und ja mal andere Menschen in euer Leben hineinsprechen lassen, wenn die sehen, ey, da geht es vielleicht in eine Bahn, die ist nicht unbedingt die beste. Seid offen dafür, dass dieser König euch nur das Beste will. Und seine Herrschaft oder seine Regierung, sagt David, ist ewig, ist jetzt schon und wird für immer andauern. Was bedeutet das? Kann irgendjemand von euch oder von euch das sehen, das Königreich Gottes, wo Gott regiert? Kann das jemand sehen? Kann man das anfassen? Wo ist das denn? David weiß auch, dass Gott König ist im Himmel, aber dass eben diese Herrschaft sich auf dieser Erde noch nicht vollkommen manifestiert hat. Das wird erst noch passieren. Aber wenn wir so leben, wie unser König lebt, und wenn wir die gleichen Eigenschaften in unserem Charakter weiterentwickeln wie er, diese Liebe, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, dann werden wir immer mehr das Gefühl bekommen, dass sein Reich real ist, auch schon hier in dieser Welt. Denn nur wenn wir wie unser König leben, wenn wir die gleichen Markenzeichen tragen und ausleben, wie Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, Annahme, sich den Schwachen runterzubeugen, ihnen zu helfen, nur dann wird sein Reich auf dieser Erde real. Anders nicht. Und wo sonst könnte das passieren, als bei denen, die schon Kinder dieses Königs sind, die schon Teilhaber sind an seinem Reich. Und wir dürfen jetzt heute gleich bei der Taufe von einem enormen Ereignis Zuschauer sein. Nämlich, dass ihr sagt, okay, ich möchte, dass Gott mein König ist. Und die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass ihr jetzt in sein Reich aufgenommen werdet, wo er regiert, für immer mit Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit. Der Apostel Paulus drückt das so aus, dass er sagt, Gott nimmt dich aus dem Reich der Dunkelheit und versetz dich in das Reich seines lieben Sohnes, in das Reich dieses Königs. Und ihr habt euch entschieden und habt gesagt, ja, ich will, dass Gott mein König ist. Ich will, dass dieser gnädige und barmherzige König in meinem Herzen lebt. Und ich habe mich für ihn entschieden. Und ihr verleiht jetzt gleich der sichtbaren und der unsichtbaren Welt offiziell Ausdruck, dass ihr sagt, ich möchte ganz gewiss diesem König gehören und dass er mich in seinem Reich aufnimmt, in sein Reich versetzt. Und das geschieht eben durch die Taufe mit dem Zeichen, dass ihr euch untertauchen lasst, als Zeichen dafür symbolisch, dass ihr sterbt, so wie Jesus Christus eben gestorben ist am Kreuz. Da geschieht eine Identifikation. Aber gleichzeitig die Auferstehung für das neue Leben unter der Herrschaft von diesem König. Und das wird gleich passieren. Da dürfen wir Zuschauer sein und da sind wir sehr gespannt und freuen uns darauf.